Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Der Mietendeckel in Berlin soll kommen. Der rot-rot-grüne Senat einigte sich heute darauf. Für 5 Jahre soll es in der Hauptstadt zu einem kompletten Mietenstopp kommen. Keine Erhöhungen möglich. Unser erstes Thema gleich. Außerdem schauen wir auf die Deutsche Bahn, wo Chef Richard Lutz heute das neue Strategiepapier vorstellt. Und wir beschäftigen uns mit der gescheiterten Pkw-Maut und der Frage, was das Aus für die Wirtschaft in Grenzregionen wie Saarbrücken bedeutet. Das alles unter anderem jetzt bei Wirtschaft und Gesellschaft mit Niklas Potthoff. Der Countdown ging heute auf Null, auf der Seite des Berliner Eigentümerverbandes Haus und Grund. Unter dem Slogan, ihre vielleicht letzte Chance, die Miete zu erhöhen, zählten die Zeiger gnadenlos Tage, Stunden, Minuten und Sekunden herunter. Bis zur Einführung eines Mietendeckels. Nachdem die rot-rot-grüne Landesregierung bekannt gemacht hatte, in Berlin die Mieten für 5 Jahre einfrieren zu wollen, kam es heute zu einem Treffen des Senats, der über das entsprechende Eckpunktepapier entschieden hat. Claudia van Laak berichtet.
Mieterinnen und Mieter in Berlin können sich freuen. Stichtag heute darf ihre Miete 5 Jahre lang nicht erhöht werden. So hat es der Berliner rot-rot-grüne Senat beschlossen. Betroffen sind davon mindestens 1,5 Millionen Wohnungen. Wohnungssenatorin Katrin Lomscher von der Linken.
Das Berliner Mietengesetz gilt für nicht preisgebundene Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in ganz Berlin. Für Wohnungen, die anderen gesetzlichen Grundlagen folgen, wie der soziale Wohnungsbau, gilt es nicht. Es gilt auch ausdrücklich nicht für Neubau.
In Berlin gäbe es einen Wohnungsnotstand. Dieser rechtfertige das sofortige Einfrieren der Mieten, so Katrin Lomscher. Überhöhte Mieten könnten künftig auf Antrag gesenkt werden. Dazu will das Land eine Mietobergrenze festlegen.
Mietenmoratorium plus Mietobergrenze ist gleich Mietendeckel.
Die heute vom Senat verabschiedeten Eckpunkte eines neuen Gesetzes enthalten außerdem eine Härtefallregelung. Ein Vermieter müsse nachweisen, dass er in wirtschaftliche Schwierigkeiten komme, wenn er die Mieten nicht erhöhe, dann könne es eine Ausnahme geben. Wer gesetzeswidrig die Mieten erhöht, dem drohen hohe Bußgelder. Katrin Lomscher.
Diese Sanktionsmöglichkeit sind Geldbußen bis zu einer Höhe von 500.000 Euro. Das heißt, das ist schon eine erhebliche Möglichkeit, Verstöße gegen dieses Gesetz zu sanktionieren.
Der Eigentümerverband Haus und Grund hatte zuvor alle Vermieter aufgerufen, bis zum heutigen Tag die Mieten zu erhöhen. Wie viele Vermieter diesem Aufruf gefolgt sind, ist unbekannt. Der Mieterbund spricht von einem Ansturm auf seine Beratungsstellen. Den heute beschlossenen Eckpunkten wird ein Gesetzentwurf folgen, der im Herbst vom Senat beschlossen werden soll. Das gesamte Gesetz soll dann Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Und es wird mit Sicherheit beklagt werden. Das steht heute schon fest. Die Berliner Wohnungssenatorin weiß:
Wir haben hier ein rechtliches Neuland. Es hat noch kein anderes Bundesland die Gesetzgebungskompetenz für das Wohnungswesen in dieser Weise ergriffen, wie wir das jetzt beabsichtigen.
Die Kritik am heute beschlossenen Mietenstopp ist groß. Peter Hübner vom Hauptverband der deutschen Bauindustrie sagte bereits gestern:
Dann kann ich Ihnen gleich vorhersagen, dann wird nicht weiter investiert.
Und der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, der Zentrale Immobilienausschuss, spricht von einem Politikversagen in der Hauptstadt. Berlin mauere sich ein, die Politik verunsichere Investoren, auf die die Stadt dringend angewiesen sei.
Claudia van Laak zum Beschluss des Berliner Senats, den Mietendeckel einzuführen. Wegen der zahlreichen Mieterhöhungen in den letzten Jahren standen vor allem große Immobilienkonzerne in der Kritik, wie die Deutsche Wohnen. In Berlin hat eine Bürgerinitiative bislang 77.000 Unterschriften zur Enteignung des Konzerns gesammelt. Während die Gültigkeit der Unterschriften noch geprüft wird, hatte der Konzern heute seine Hauptversammlung. Nicht in Berlin, sondern in Frankfurt. Aber auch dort blieben die Proteste nicht aus. Micha Erhardt berichtet.
Vor dem Kongressgebäude haben sich rund 50 Protestierende versammelt. Ein aufblasbarer Hai überragt die bunte Demonstration, ein symbolischer Miethai.
Das zentrale Problem ist, dass Menschen vertrieben werden, beziehungsweise ein immer größerer Teil ihrer Einkommen aufgefressen werden von Mieten. Das sorgt dafür, dass Menschen schlaflose Nächte haben. Das sorgt dafür, dass Menschen auf der Straße sitzen. Immer mehr Familien sind von Wohnungslosigkeit betroffen. Und das muss sich ändern,
sagt Alexis Passadakis von der Nichtregierungsorganisation ATTAC. Auch Susanna Raab ist nach Frankfurt gekommen. Sie engagiert sich bei der Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, für die 77.000 Unterschriften zustande kamen.
Wir merken mit unserer Forderung der Enteignung, die findet Zuspruch, nicht nur öffentlich, sondern auch unter vielen MieterInnen, auch in der Bevölkerung. Wir brauchen nicht nur in Berlin, sondern in vielen Städten Deutschlands, auch Europas und weltweit eine radikale Wende in der Wohnungspolitik.
Das sieht man im angrenzenden verglasten Kongressgebäude anders. Dort spricht sich der Chef der Deutsche Wohnen, Michael Zahn, gegen Enteignungen aus. Tonaufnahmen seiner Rede waren nicht gestattet, obwohl das auf Aktionärsversammlungen sonst üblich ist. Auch wird es für Aktionäre, die an dem Treffen nicht teilnehmen konnten, keinen Mitschnitt geben. Quasi zur Sicherheit mussten Radiojournalisten sogar ihre Aufnahmegeräte an der Eingangskontrolle abgeben. Für eine Eigentümerversammlung eines MDAX-Konzerns ein sonderbar intransparentes Vorgehen. Es passt aber dazu, dass Zahn sagte, es sei mit der gesellschaftlichen Akzeptanz seines Unternehmens schlecht bestellt. Sein Slogan in der Vergangenheit sei gewesen, ein Vermieter könne gut leben ohne Presse. Kriegt er Presse, würde es schwierig. Susanne Raab begrüßt solche Schwierigkeiten. Und sie ist auch gekommen, um die Aktionäre vor möglichen Schwierigkeiten in der Zukunft zu warnen.
Wir brauchen ganz klar einen Stopp dieses Mietenwahnsinns, nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Städten in Deutschland. Und deswegen sagen wir, das wird auch die Aktionäre natürlich zu Kosten kommen. Wir sind das Investitionsrisiko. Wer mit Wohnungen spekuliert, der muss auch damit rechnen, dass man auch verlieren kann.
Bei der Deutsche Wohnen kennt man diese Risiken offenbar. So hat die Deutsche Schutzgemeinschaft der Kleinanleger Konzernchef Zahn heute unter die Nase gerieben, dass er im vergangenen Jahr Aktien seines eigenen Unternehmens im Wert von rund 2 Millionen Euro verkauft habe. Das wirke nicht sonderlich vertrauensbildend. Einige der anwesenden Aktionäre jedenfalls können den Wirbel und die Debatte um Börsenkonzerne wie Deutsche Wohnen nicht nachvollziehen. Denn die schaffe ja auch neue Wohnungen.
Und wenn ich heutzutage neu baue, dann muss ich, um überhaupt mit plus minus null rauszukommen, mindestens 8 Euro oder 8,50 Euro pro Quadratmeter nehmen. Anders geht's ja gar nicht.
Das sieht auch die Deutsche Wohnen so. Zudem unterstrich das Unternehmen, dass der Wohnraum, den man anbiete, wenig mit Luxus zu tun habe, von mittlerer und bezahlbarer Qualität sei. Man habe zwar Verständnis dafür, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen günstig wohnen wollten, müsse sich aber an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen orientieren.
Micha Erhardt über die Hauptversammlung der Deutsche Wohnen heute in Frankfurt. Die Pkw-Maut ist gestoppt. Das hat der Europäische Gerichtshof heute beschlossen. In der Begründung hieß es unter anderem, die Maut in ihrer jetzigen Form gefährde den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr. Eine gute Nachricht ist das für viele, die in den Grenzregionen wohnen oder arbeiten. Zum Beispiel in Saarbrücken, wo nicht nur der Einzelhandel von vielen französischen Kunden lebt, sondern wo auch etwa rund 18.000 französische Pendler arbeiten. Wie das Urteil dort aufgenommen wurde, davon berichtet Tonja Koch.
Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, eine entschiedene Gegnerin der geplanten Infrastrukturabgabe, gehört zu jenen, die heute jubeln.
Europa sei Dank, der Europäische Gerichtshof hat dem Mautmurks einen Riegel heute vorgeschoben. Und ich plädiere dafür, dass man gar nicht mehr versucht, einen neuen Murks auf den Weg zu bringen, sondern das Projekt jetzt wirklich in der Schublade verschwinden lässt, am besten im Reichswurf.
Die Pläne, ausländische Autofahrer mit einer Maut zu belasten, aber die inländischen Fahrzeughalter über die Kfz-Steuer zu entlasten, werteten die Luxemburger Richter als diskriminierend und damit unvereinbar mit EU-Recht. Doch sollte ein neuer Anlauf für eine Maut genommen werden, dann wäre es wünschenswert, so die SPD-Politikerin, sich in Europa auf ein einheitliches System zu verständigen. Denn gerade in den Grenzräumen wirkten nicht harmonisierte Standards besonders wettbewerbsverzerrend.
Wir haben es als Grenzregion geschafft, aus unserer Grenzlage und den Grenzen, die weggefallen sind, in Europa einen Vorteil machen zu können. Mit der Maut hätten wir neue Barrieren auch aufgebaut. Insofern kann tatsächlich das Saarland als Grenzregion heute erst einmal aufatmen.
Rehlinger hat in erster Linie den Handel und den Arbeitsmarkt im Blick. Die Befürchtungen waren groß, dass sich vor allem die französische Kundschaft zurückzieht, dass die Umsätze einbrechen, wenn die Kunden Eintritt bezahlen müssen, um nach Saarbrücken in die nächstgelegene Großstadt zu kommen, sagt Michael Gent. Der Kaufmann leitet den Verein für Handel und Gewerbe in der Stadt.
Das variiert sehr stark von Geschäft zu Geschäft und von Tag zu Tag, aber wir haben Anteile bis zu einem Drittel, teilweise 40%.
Mit Unverständnis hatten Unternehmen und Verbände auch darauf reagiert, dass auf deutscher Seite nicht wie in Frankreich üblich grenznahe Korridore geschaffen wurden, in denen die Nutzung der Autobahn kostenlos ist, damit der kleine Grenzverkehr nicht zum Erliegen kommt. Gerade für Pendler, darunter viele französische Arbeitnehmerinnen, die im Dienstleistungssektor beschäftigt sind und auf das Auto angewiesen sind, hätte die Maut eine Hürde bedeutet, ist Carsten Peter überzeugt. Er ist bei der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes für Standortpolitik und grenzüberschreitende Mobilitätsfragen zuständig.
Neben Gastronomie und Hotellerie und Einzelhandelsgeschäften sind natürlich auch viele Unternehmen auf Menschen angewiesen, die von der anderen Seite der Grenze kommen. Rund 18.000 Menschen pendeln regelmäßig über die Grenze. Also das gesamte Konstrukt wäre natürlich in Frage gestellt worden, wäre die Maut gekommen. Und deshalb sind wir sehr froh und begrüßen auch die Entscheidung der Richter in Luxemburg, sich gegen die Maut auszusprechen.
Der freie Dienstleistungsverkehr für Menschen und für Waren ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass das Miteinander an den Grenzen reibungslos funktioniert. Und diese Freiheiten dürften keinesfalls beeinträchtigt werden, urteilte heute der Europäische Gerichtshof.
Tonja Koch zum Aufatmen vieler Dienstleisterinnen und Dienstleister sowie Unternehmen in Saarbrücken, nachdem die Pkw-Maut heute vom Europäischen Gerichtshof gestoppt worden ist. Verspätete Züge, defekte Klimaanlagen, zahlreiche Baustellen. Der Eisenbahnverkehr in Deutschland steht vor enormen Aufgaben. Lösen soll diese Richard Lutz. Nach 2,5 Jahren als Chef der Deutschen Bahn stellt er heute und morgen nun sein Zukunftskonzept den Aufsichtsräten vor. Doch eins ist jetzt schon klar: Die Bahn wird viel investieren müssen. Dieter Nürnberger mit den Details.
Anfang des Jahres musste Bahnchef Richard Lutz mehrmals zum Rapport ins Bundesverkehrsministerium. Der Bund als Anteilseigner des Bahnkonzerns forderte eine neue Strategie. Heute hat Lutz dem Aufsichtsrat seine Pläne vorgestellt. Starke Schiene heißt das Papier und das, was bisher durchgesickert ist, lässt aufhorchen. 100.000 Mitarbeiter sollen in den nächsten Jahren eingestellt und die Zahl der Passagiere im Fernverkehr verdoppelt werden. Der Schienengüterverkehr um 70% wachsen und für über 30 Großstädte ein Halbstundentakt eingeführt werden. Klotzen statt kleckern. Allerdings ist die Finanzierung noch lange nicht gesichert. Der 20-köpfige Aufsichtsrat wird deshalb auch über einen Verkauf der international tätigen Unternehmenstochter Arriva beraten. Bahnexperten machen jedoch schon jetzt darauf aufmerksam, dass eine Umsetzung des Strategiepapiers deutlich mehr Geld kosten wird, als derzeit vom Unternehmen eingenommen und auch vom Anteilseigner finanziert wird. Beispielsweise Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion.
Mit dem bisher zur Verfügung gestellten Geld ist es noch nicht mal möglich, die Substanz zu erhalten. Deutschland ist ja übrigens auch im europäischen Pro-Kopf-Vergleich Schlusslicht bei den Investitionen in die Schiene.
Seitens der Bundesregierung wird zwar auf derzeitige Rekordinvestitionen in den Schienenverkehr verwiesen, doch ohne weitere zusätzliche Mittel lässt sich die Bahnoffensive wohl nicht realisieren. Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn spricht von benötigten 10 Milliarden Euro jährlich, derzeit sei es nur rund die Hälfte. Und da auch der Bund mehr Schienenverkehr und somit auch mehr Klimaschutz fordere, müsse gehandelt werden, so Naumann.
Der Bund wird es irgendwann tun müssen, weil er sonst die selbstgesteckten Ziele, auch die Ziele vom Bund sind ja die Verdopplung der Passagiere, gar nicht erreichen kann. Gerade die zusätzlichen Mitarbeiter werden ja auch in der Infrastruktur gebraucht. Und das sind auch eigentlich eher Aufgaben, die öffentlich zu sehen sind und die nicht einem betriebswirtschaftlichen Management folgen können.
Die Grünen fordern, dass künftig auch Einnahmen aus der Lkw-Maut für den Ausbau des Schienenverkehrs genutzt werden können. Der Bahnkonzern ist derzeit zudem mit rund 20 Milliarden Euro hoch verschuldet, weshalb der Haushaltsausschuss des Bundestages hier bereits ein Schuldenlimit gesetzt hat. Die neue Bahnstrategie wird von vielen Experten begrüßt, die Finanzierung bleibt aber unklar.
Heute tagt der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, Dieter Nürnberger war das dazu. Facebook will mit einer eigenen Währung die Finanzwelt umkrempeln. Mehr dazu in den Kurznachrichten aus der Wirtschaft mit Georg Ehring.
Das Digitalgeld mit dem Namen Libra basiert ähnlich wie der Bitcoin auf der sogenannten Blockchain-Technologie, soll aber ohne große Kursschwankungen auskommen. Facebook werde keinen Zugang zu den Transaktionsdaten haben, versicherte der für das Projekt zuständige Manager David Markus. In der Anfangszeit dürfte das Digitalgeld vor allem für Überweisungen Überweisungen zwischen verschiedenen Währungen eingesetzt werden, sagte Markus der deutschen Presseagentur. Die Vision sei aber, Libra schließlich zu einem vollwertigen Zahlungsmittel für alle Situationen zu machen. Nach wiederholten Attacken von Spekulanten auf den Zahlungsdienstleister Wirecard machen beunruhigte Aktionäre und Investoren ihrem Ärger Luft. Bei der Hauptversammlung des DAX-Unternehmens forderten heute mehrere Aktionärsvertreter unter Beifall der rund 1700 Zuhörer mehr Erklärungen und eine bessere Kommunikation. Ingo Speich von DK Investment sprach sogar von Chaostagen nach den kritischen Presseberichten.
Das Krisenmanagement ist deutlich verbesserungswürdig, nicht nur was die Reaktionsschnelligkeit angeht, sondern auch was die Inhalte betrifft. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, was in Singapur passiert ist, beziehungsweise inwieweit Wirecard krisenanfällig ist.
Nach tiefroten Zahlen auf ihrem globalen Expansionskurs braucht die Restaurantkette Vapiano Zeit, um auf die Beine zu kommen. Erst 2021 rechnet Vorstandschef Cornelius Ewerke wieder mit einem Gewinn, wie er bei der Vorlage des Jahresabschlusses klarmachte. Das vergangene Jahr sei eine Enttäuschung für das Unternehmen gewesen, die Finanzierung sei aber bis 2022 gesichert. Bei einem Umsatz von rund 372 Millionen Euro musste das Unternehmen einen Verlust von 101 Millionen Euro hinnehmen. Die drei großen Unwetter rund um Pfingsten kosten die deutschen Versicherer nach vorläufigen Zahlen des Branchenverbandes GdV rund 650 Millionen Euro. Allein 350 Millionen Euro würden für rund 125.000 beschädigte Autos mit zerborstenen Scheiben oder zerdelltem Blech fällig, teilte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft mit. An Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben verursachten Hagel, Blitz und Starkregen Schäden von zusammen 300 Millionen Euro. Zwischen dem 3. und dem 12. Juni waren drei Sturmtiefs über Deutschland hinweggezogen. In den Tarifverhandlungen für die rund 580.000 Beschäftigten der deutschen Chemie- und Pharmabranche will die Industriegewerkschaft BCE flexible Wahlmöglichkeiten zwischen Geld und Freizeit durchsetzen. Der Hauptvorstand beschloss, die Forderung nach spürbaren Lohnsteigerungen ohne eine Prozentzahl zu nennen.
Das war Georg Ehring mit den Kurznachrichten aus der Wirtschaft. Vielen Dank. Wenn wir Durst haben, dann können wir in der Regel einfach zum nächsten Wasserhahn gehen, aufdrehen, ein Glas drunter halten und das Problem ist gelöst. Für viele Menschen geht das nicht so leicht. Ein neuer Bericht der Weltgesundheitsorganisation und des UNO-Kinderhilfswerks zeigt auf, wie viele Menschen immer noch keinen Zugang zu einer Wasserbasisversorgung haben. Dietrich Karl Meurer fasst zusammen.
2,2 Milliarden Menschen haben keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser. 780 Millionen davon haben nicht einmal eine Basisversorgung. So heißt es in dem Bericht von UNO-Kinderhilfswerk UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation WHO. Mehr als die Hälfte aller Menschen weltweit haben den Angaben zufolge keinen Zugang zu als sicher eingestuften Toiletten. 3 Milliarden Menschen können sich zu Hause die Hände nicht mit Seife waschen. In dem Bericht wird festgestellt, dass seit dem Jahr 2000 große Fortschritte gemacht wurden. So haben fast 2 Milliarden Menschen zusätzlich Zugang zu einer Grundversorgung erhalten. Doch es wurden auch Verschlechterungen festgestellt. So stieg zum Beispiel im südlichen Afrika die Zahl derjenigen, die ihre Notdurft im Freien verrichten müssen. Kelly Ann Naylor, die Chefin vom UNICEF-Programm für Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene, sagte, Kinder und ihre Familien in armen und ländlichen Gemeinden sind am meisten gefährdet, zurückgelassen zu werden. Die Regierungen müssten investieren, wenn wirtschaftliche und geografische Unterschiede überbrückt werden sollen. Schlechte Wasserversorgung und unzureichende sanitäre Anlagen sorgen für Durchfallerkrankungen. Jedes Jahr sterben daran fast 300.000 Kinder unter 5 Jahren.
Dietrich Karl Meurer zum neuen Bericht von UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation zum Stand der weltweiten Trinkwasserversorgung. Viele Menschen sind heutzutage nur noch selten am Bankschalter. Ihre Überweisungen tätigen sie online, Bargeld holen sie an einem Automaten. Aber es gibt auch immer noch die Menschen, die den Neuerungen nicht so richtig trauen. Sie gehen lieber zur Frau oder zum Mann ihres Vertrauens am Schalter ihrer Bank. Nur, das kann teuer werden. Etliche Banken verlangen eigens Gebühren für Barabhebungen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigte sich heute damit, ob das rechtens ist. Die Antwort dabei: grundsätzlich ja, doch es gibt ein Aber. Thomas Wagner berichtet.
Bares bezahlen für Bargeldabhebungen und Bargeldeinzahlungen aufs Girokonto. Diese Praxis etlicher Banken und Sparkassen ist rechtens, zumindest mal grundsätzlich. So hat es der 11. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe heute entschieden und sich damit deutlich von zwei Entscheidungen aus den 90er Jahren abgehoben. Mindestens 5 monatliche Ein- und Auszahlungen am Bankschalter mussten die Banken gebührenfrei abwickeln. Doch das war einmal. Europäisches Recht in Gestalt der europäischen Zahlungsdienste-Richtlinien 1 und 2 sehen etwas anderes vor, so der Vorsitzende Richter Professor Jürgen Ellenberger.
Folge dieser neuen gesetzlichen Regelungen ist, dass Bareinzahlungen und Barauszahlungen auf oder von einem Girokonto grundsätzlich bepreist werden dürfen, ohne dass den Kunden 5 Freiposten zur Verfügung stehen müssen.
Was zunächst im laufenden Rechtsstreit nach einem Sieg vor Gericht für die Sparkasse Günzburg-Grumbach aussieht. Die erhebt nämlich je nach Vertragsgestaltung pro Barabhebung und Bareinzahlung eine Gebühr von 1 bzw. 2 Euro. Und das sei unrechtmäßig, befindet die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbes, die gegen die betroffene Sparkasse aus dem Bayerischen über mehrere Instanzen hinweg bis hin zum Bundesgerichtshof geklagt hatte. Und nun zur Kenntnis nehmen muss, solche Gebühren sind vom Grundsatz her erstmal rechtens. Allerdings.
Damit ist der Fall aber noch nicht zu Ende.
So der Vorsitzende Richter Jürgen Ellenberger. Denn europäisches Recht in Kombination mit den einschlägigen Paragraphen des bürgerlichen Gesetzbuches stellten eines auch ganz klar fest. Wenn Banken und Sparkassen schon Entgelte für Barabhebungen und Bareinzahlungen berechnen, dann dürfen diese Entgelte auch tatsächlich nur so hoch sein, wie die tatsächlich dafür anfallenden Kosten. Richter Jürgen Ellenberger zählte dann in seiner Urteilsbegründung zunächst auch auf, was die Bank da alles nicht hineinrechnen darf.
Gemeinkosten können nach dieser Vorschrift nicht umgelegt werden. Zu den Gemeinkosten gehören etwa allgemeine Personalkosten, Kosten für Raummiete. Wenn die Bank ohnehin einen Bankmitarbeiter in der Schalterhalde beschäftigt, der neben diversen Tätigkeiten ab und zu aufsteht, um einen Kunden am Schalter zu bedienen, der Bargeld einzahlt, wird der Personalmehraufwand nur schwer zu beziffern sein, sodass in solchen Fällen unter Umständen gar kein Entgelt verlangt werden darf.
Der Bundesgerichtshof verwies den Fall mit der Auflage der erneuten tatsächlichen Kostenprüfung zurück an die Vorinstanz, das Oberlandesgericht München.
Und an der Frankfurter Börse ist jetzt Claudia Werle zugeschaltet. Hören wir erstmal, Frau Werle, was der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, heute bei der Notenbankkonferenz der EZB in Sintra in Portugal gesagt hat.
In the absence of improvement, such that the sustained return of inflation to our aim is threatened, additional stimulus will be required.
Also wenn die Inflation weiterhin nicht so richtig anziehen will, dann werden zusätzliche Anreize erforderlich sein, sagt er. Frau Werle, wie kommt das an der Börse an?
Zusätzliche Anreize, das heißt zusätzliche Zinssenkungen, weitere Anleihekäufe seien denkbar. Ja, die Reaktion kam wirklich prompt. Der Euro hat deutlich nachgegeben, steht jetzt nur noch bei $1.1198. US-Präsident Trump ist sauer darüber, denn ein niedrigerer Euro, das bedeutet einen steigenden Dollarkurs. Das wiederum macht Waren, die also jetzt nicht in Dollar bezahlt werden, teurer, weniger attraktiv für Kunden. Und Trump hat dann schon einen entsprechenden Tweet losgeschickt. Gut, dass der amerikanische Präsident die US-Notenbank kritisiert, das ist ja bereits mehrfach vorgekommen. Bislang hat er aber sich gegenüber anderen Notenbanken zurückgehalten.
Also viel Bewegung drin. Das alles dürfte ja auch den DAX beeinflussen.
Das ist richtig. Die DAX-Kurve ist deutlich nach oben gegangen, nachdem Draghi sich entsprechend geäußert hat. Der DAX aktuell mehr als 2% im Plus bei 12.344 Punkten. Niedrige Zinsen lassen einfach Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem besseren Licht erscheinen. Niedrige Zinsen dürfte es in nächster Zeit diesseits und jenseits des Atlantiks geben. Ja, und dass es so etwas wie, ich sag mal, Handlungsbedarf gibt, das scheint sich beim Blick auf die jüngsten Konjunkturdaten zu bestätigen. Sowohl das IFO-Institut als auch die Forscher vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung und die Experten vom Essener Wirtschaftsforschungsinstitut RWI sind sich einig, das Wirtschaftswachstum bei uns hierzulande, das wird nicht mehr so stark sein, wie das bislang der Fall gewesen ist.
Auch beim Thema Wohnen ist heute viel passiert. Der Mietendeckel wurde vom Berliner Senat beschlossen. Gleichzeitig gab es die Hauptversammlung der Deutsche Wohnen in Frankfurt. Wie hat sich denn die Aktie da heute entwickelt?
Na gut, es ist halt ein Interessenkonflikt. Mieter wollen bezahlbaren Wohnraum haben. Ein Unternehmen, das an der Börse gelistet ist, hat Interesse daran, Gewinne zu schreiben. Wenn die Mieten gedeckelt werden, ist das natürlich schwieriger für die Unternehmen, die damit Geld verdienen wollen. Aktien von Vonovia 0,3% im Minus. Die Papiere von Deutsche Wohnen im MDAX rutschen rutschen mehr als 1% ins Minus.
Jetzt gibt es auch noch Berichte, dass die Deutsche Bank ihren Aktienhandel in den USA reduzieren will. Was ist davon zu halten?
Ja, und es kursieren Gerüchte, dass das Management oder Teile des Managements ausgetauscht werden sollen. Der Aktienkurs reagiert mehr als 3% im Plus, die Papiere.
Und jetzt fehlt uns noch der Goldpreis.
Der Goldpreis, die Feinunze 1347,38 Dollar und die Umlaufrendite von -0,29 auf -0,34% gesunken.
Der Börsenbericht aus Frankfurt kam heute von Claudia Werle. Danke nach Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft endet. Gleich kommt hier Kultur heute mit Maya Elmenreich. Ein Thema unter anderem die Vergabe des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen noch einen schönen Abend.